Ja, einen schönen guten Morgen. Vor ein paar Tagen haben Heike und ich telefoniert und sie sagte, mir graut vor dem Sonntag. Und ich dachte mir, naja, ich weiß ja, dass nicht jeder mit meiner Verkündigung glücklich ist, aber so deutlich habe ich es ja noch nie gehört. Aber es stellte sich raus, sie hatte Grauen vor dem heißesten Tag des Jahres. Und ausgerechnet da muss ich da predigen. Und irgendjemand hat gesagt, wenn es sehr heiß ist, soll man sehr lange predigen. Wir haben das Thema, gibt es Heilsgewissheit? Letzte Worte Jesu vom Kreuz. Und das hängt zusammen mit gewissen Führungen. Ich habe die Predigt in ähnlicher Form vor Jahren, Jahrzehnten gehalten. Wer ein gutes Gedächtnis hat, kann sich vielleicht daran erinnern. Aber es hängt zusammen mit Telefonaten von Theo Lehmann. Ich war jung bekehrt, es war wahrscheinlich 1970, 71 und las einen Spiegelartikel und da hieß es, eine der vielen Widersprüche in der Bibel sind die letzten Worte Jesu vom Kreuz. Nun ja, und frisch bekehrt und in dieser Auseinandersetzung, und ist die Bibel verlässlich und sind da Fehler? Das waren zu Beginn Kämpfe, weil gerade von der Naturwissenschaft her dachte ich antithetisch, also ja oder nein, und ich vertrete eigentlich die Einstellung eines John Wesley. Er schrieb 1776 in sein Tagebuch, wenn es irgendeinen Fehler in der Bibel gibt, könnten es auch 1000 sein. Wenn es in diesem Buch einen einzigen Irrtum gibt, dann ist es nicht vom Gott der Wahrheit gekommen. So denkt heute kaum noch jemand, auch unter den Frommen. Aber diese Leute haben wirklich damals die Welt verändert. Und bei mir ging es ähnlich. Hätte man mir einen Fehler zeigen können, dann wäre letztlich dann alles zusammengebrochen und hatte eben die Überzeugung, die Fehler sind nicht in der Bibel, sondern im Herzen der Menschen. Und der Artikel war von einem gewissen Johannes Lehmann, einer der Übersetzer von NT 68. Wir telefonierten kürzlich miteinander, Theo Lehmann. Er sagte mir, das ist sein Bruder. Und ich habe eigens bei Theo nachgefragt, darf ich diese Dinge so erzählen? Du darfst alles. Und wir sprachen und er sagt, es geht ihm nicht so gut, er hat Atemnot, er weiß, es hängt mit dem Herzen zusammen. Und im Juni war ein Termin beim Arzt und naja, er hatte schon Bypass-Operation, er hat 4 Bypässe, 3 verstopft, sein Leben hängt jetzt nur noch an einem so einem Bypass. Da sagte ich, Theo, kann man da nicht noch was abändern? Dir helfen? Nee, sagt er, ich bin schon so oft da am Herzen behandelt worden. Er hatte 1978 seinen ersten Herzinfarkt, er hat eine künstliche Herzklappe, er hat die Bypässe, er wartet auf das Ende. Und dann hat mich etwas doch sehr bewegt, weil dieser Mann ja so eine Segensspur hinterlassen hat. Er ist in Indien, seine Eltern waren Missionare, gezeugt worden, aber in Dresden auf die Welt gekommen. Aber der andere, dieser Johannes Lehmann, der ist in Indien geboren worden, hat dann in Deutschland Theologie studiert, verlor seinen Glauben und war ein ganz brillanter Kopf. Er konnte biblische Themen sehr geschickt aufgreifen. Er schrieb Bestseller, damals auch für Radiosendungen, die Manuskripte. Er schrieb Bestseller, Das Geheimnis des Rabbi J. Er meinte Jesus, das war ein Essener-Mönch. Und er hat den Glauben von Tausenden zerstört. Und er ist so gestorben. Ich habe es auch im Ohr, wie Theo Lehmann sagte, als der durch das Theologiestudium den Glauben verlor, das hat meinen Vater schwer getroffen. Und was mich umtreibt, da ist einer, und die kommen aus demselben Stall, wird Tausenden zum Segen und der andere wird Tausenden zum Verhängnis. Da könnte man manchmal irre werden. Und ich greife ein Beispiel aus der Bibel auf. Wir lesen von dem größten König Israels, dem König Josia. Da wird der Tempel ausgebessert, da findet man das Gesetzbuch des Herrn, man bringt es dem König und man liest daraus vor. Und als der König diese Worte hörte, wird ihm dann gesagt, doch Gott, weil du meinem Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor dem Herrn, als du hörtest, was ich geredet habe gegen diese Städte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum Entsetzen und zum Fluch werden, und weil du deine Kleider zerrissen und von mir geweint hast, so habe ich es auch gehört, spricht der Herr. Darum will ich dich in Frieden zu deinen Vätern versammeln, dass deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Städte bringen werde. Das war der Vater, das war der größte König Israels, im Herzen betroffen, zerreißt seine Kleider. Als er das Wort Gottes hört, weint vor Gott. Ja, und dann kommt sein Sohn, Jojakin. Und schaut, da haben wir eine ähnliche Situation. Es wird ihm vorgelesen, der Ratschluss Gottes. Der Prophet Jesaja hat diese Worte aufgeschrieben. Und man liest dann dem König im Winterpalast vor, den König Jojakin. Der König aber saß im Winterhause vor dem Kohlenbecken, denn es war im 9. Monat, also Winterzeit. Wenn aber Judith, so hieß dann der Gesandte des Jeremia, 3 oder 4 Spalten gelesen hatte, schnitt er sie ab mit seinem Schermesser und warf sie ins Feuer, das im Kohlenbecken war, bis die Schriftrolle ganz verbrannt war vom Feuer, und niemand entsetzte sich und zerriss seine Kleider, weder der König noch seine Großen. Und das genaue Gegenteil. Gott redet, wer ist der Herr? Man hat die erste lutherische Bischöfin Maria Jepsen gefragt, was sage sie denn zu der Bibelstelle, die Frau Schweigen der Gemeinde? Antwort: Dieser Vers ist nicht von Paulus. Einfach wegschneiden. Wir wissen, wie es aussieht auf ethischem Gebiet. Was sagt ihr dazu, dass die Bibel Homosexualität ablehnt? Das hat uns nichts zu sagen. Das muss man anders interpretieren. Das ist der Unterschied oft zwischen einer Generation, die Väter noch gottesfürchtig, die Jugend verhärtet. Es gibt manchmal noch Lichtmomente. Ich erzähle noch eine Episode, das ist einem Gideoniten passiert. Er muss jetzt ungefähr 20 Jahre mindestens her sein. Er ging in die Schule, der gute Bruder Siegfried. Ich nehme an, die 90er Jahre. Ja, ihr Christen, ihr seid gegen die Homosexuellen. Und was sagt ihr? Sagt er, gut, schlagen wir auf. Jetzt konnte er nicht sagen, Römer 1. Das versteht niemand. Seid ihr sowieso. Man hatte vorher die Bibeln verteilt und da begann er vorzulesen, ab Römer 1, so ungefähr Vers 20, beziehungsweise begannen die Schüler zu lesen. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Sie haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild, gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat sie Gott dahingegeben, ihre Herzen Gelüste und Unreinigkeit zu schänden, ihre eigenen Leiber an sich selbst. sie, die Gottes Wahrheit verwandelt haben in Lüge und haben gedient unter dem Geschöpf statt dem Schöpfer. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Lüste. Ihre Frauen haben verwandelt den natürlichen Umgang in den unnatürlichen. Desgleichen auch die Männer sind einander entbrannt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Und dann kommt das dritte Mal Paidokein dahingegeben. Und weil sie es für nichts geachtet haben, dass sie Gott erkannten, hat sie Gott dahingegeben. Nun, die Passagen vorher, damit hatte ich nie was zu tun. Aber ich habe mir öfters die Frage gestellt, Alexander, wie viel bedeutet es dir, dass du Gott erkannt hast? Warum erzähle ich das? Und dann sagte dieser Bruder, und dann lasen die vor, und dann wurde es stiller und immer stiller. Und als er am Ende von Kapitel 1 angekommen war, war es totenstill. Das Wort Gottes hatte sie voll getroffen. Ich fürchte, wenn ich das heute in einer Schule mache, gibt es einen Aufstand. Wie Joachim hat uns nichts zu sagen. Also zurück jetzt zu den letzten Worten Jesu vom Kreuz. Mich hat das umgetrieben. Ich hätte ja nie für möglich gehalten, als da stand Johannes Lehmann, dass der etwas mit Theo Lehmann zu tun hat. Also meine Überzeugung, die Widersprüche sind nicht in der Bibel, sondern in den Herzen der Menschheit. Und da hat der Herr das so geführt, dass ich mir genau diese letzten Worte angeschaut habe. Wie sieht das aus in den vier Evangelien? Und das Ergebnis war ein zweifaches. Erstens, es ist kein Irrtum. Zweitens, es enthält eine Botschaft. Und ist mir wirklich auch zum Segen geworden. Und Theo Lehmann hat dann sogar noch zitiert, die Geschichte aus der Josefsgeschichte, das 1. Mose 50, was ihr zum Bösen gedacht ist, zum Guten geworden. Also das fand ich vielleicht schon etwas zu sehr überhöht, aber es ist mir tatsächlich der angebliche Irrtum, mit dem er getrumpft hat, zum Segen geworden. Und das wissen wir, das brauche ich hier nicht groß betonen, warum wir vier Evangelien haben, die vier Grundcharaktere Jesu. Jetzt, ihr wiederholt das, von Martin habe ich ja gelernt. Übrigens, ich hätte ja am liebsten so eine Wasserpistole gehabt, nicht einen Ventilator. Wenn jemand einschläft und schwitzt, dann gezielt Dusche, Adrenalinschub, aufwachen, neue Aufmerksamkeit. Und Frage, Martin, du stellst ja gerne auch in der Verkündigung Fragen, du schweigst, der Thomas auch, meine Frau auch. Also Matthäus schildert Jesus als, haben wir ja gerade gesungen, König, er ist der König für Israel, für die Gemeinde ist er der Kyrios, der Herr, wie Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Also Matthäus schildert Jesus als König. Und nur dort steht, ja, mir ist gegeben, alle Gewalt in Himmel und auf Erden, der König. Markus schildert Jesus als Knecht. Also das müsst ihr inhalieren. Da haben wir keinen Stammbaum, kein Geschlechtsregister, uninteressant, wer ein König kommt. Wir haben nur vier Gleichnisse, nur eine größere Rede, ein König hat nichts zu sagen. Ein Knecht hat nichts zu sagen, ein Knecht soll arbeiten und deswegen die großen Reden Jesu sind bei Matthäus. Die Bergpredigt, die Königsproklamation, das sind die Gesetze des Königs. Lukas schildert Jesus als den vollkommenen Mensch, ja gut, also und Johannes Gott. Es beginnt damit, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und Johannes 20, ich habe es gerade erwähnt, das Ende, das Bekenntnis des Thomas, mein Herr und mein Gott. Und wie ich da gerne sage, es gibt keine größeren Widersprüche, wer König ist, ist nicht Knecht, wer Mensch ist, ist nicht Gott. Und das wird in Jesus von Nazareth in einer Schönheit, in einer Schlichtheit, in einer Weisheit, in einer Einmaligkeit harmonisiert. Da haben Weltmenschen gesagt, das kann man nicht erfinden. Das ist einmalig, dass jemand sagen konnte, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern diene und gebe mein Leben zur Erlösung für viele und über seinen Kreuz König der Juden. Aber jetzt zum Eigentlichen, die letzten Worte Jesu vom Kreuz, diese vier Evangelien haben auch als einen Blickwinkel die vier Opfer, Grundopfer, die wir im Alten Testament haben. Matthäus schildert das Sündopfer, Markus das Schuldopfer, Lukas das Friedensopfer und Johannes das Brandopfer. Und deswegen haben wir verschiedene letzte Worte berichtet, die sich aber nicht widersprechen. Und Matthäus als Sündopfer, Markus als Schuldopfer berichten als letzten Schrei Jesu, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann heißt es nur, er schrie abermals laut und verschied. Und man hat von den Schuld- und Sündopfer, hat man Fell, Fleisch, Eingeweide außerhalb des Lagers verbrannt, er ist der Verworfene. Deswegen dieser Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir wissen ja, wie der Hebräerbrief sagt, lasst uns hinausgehen und seine Schmach tragen. Lukas bringt das Dank- oder Friedensopfer. Da hat man einen Teil des Opfertieres in einer Gemeinschaft gegessen, ein Bild für Gemeinschaft. Und Lukas berichtet uns den zweiten Schrei. Also nochmals, Matthäus und Markus, er rief mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Und dann er schrie abermals laut und verschied. Der Inhalt des zweiten Schreis, Lukas, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Es steht ausdrücklich, megale von ihm, mit lauter Stimme. Das konnte jeder hören. Johannes, das Brandopfer, ein Brandopfer hat man völlig verbrannt, das ist ein Bild für die totale Hingabe, alles muss Gott ausgeliefert sein. Und Johannes berichtet nicht, was Jesus laut gerufen hat. Das vernahm nicht jeder. Das war nämlich der einzige Jünger, der beim Kreuz stand. Und da heißt es nicht, er rief mit lauter Stimme, wie so ein Liederdichter sagt, in Todesnacht, es ist vollbracht. Da heißt es, Ipen, er sagte, ein Wort, der Tetelestai, bezahlt. Und jetzt meiner Erkenntnis nach, und da ist mir das wirklich zur Bereicherung, zum Segen geworden, nachdem der Herr mit lauter Stimme gerufen hatte, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, sagte er mit womöglich schon sterbender, leiser Stimme, bezahlt. Und liebe Seele, das ist das Wichtigste. Weiß ich, dass über meinem Leben steht, über meinen Schuldbrief mit dem Blut Jesu bezahlt. Und von diesem Blickwinkel her, viele haben diesen ersten lauten Schrei Jesu, mein Gott, warum hast du mich verlassen, aufgegriffen und gesagt, Jesus ist an seiner eigenen Mission gescheitert. Kenne ich manchen. Sehr fromm getarnt. Und wenn ich weit weg bin vom Kreuz und eben nicht das Urteil Gottes annehmen will, schuldig, dann gibt das keinen Sinn. Dann sehe ich hier einen schrecklichen Todeskampf und es steht da als Torheit, als Ärgernis, als Schwachheit. Und gerade auch im Islam, das ist doch töricht. Und warum soll ein anderer für meine Schuld gerade stehen? Es gibt keinen Sinn. Und ich möchte Folgendes sagen, der Herr hat seinen Vater über 100 Mal als Vater angesprochen, unser Herr Jesus. Mein Vater nennt ihn, glaube ich, 27 Mal und nur einmal Eli, Gott. So wie ein Weltmensch, ach Gott und so weiter. Und das war am Kreuz. Und da ist das Allerschlimmste für ihn passiert. Die Trennung von seinem Vater. Er, mit dem er völlig eins war, wenn Jesus sagt, der Sohn kann nicht tun, was er nicht den Vater tun sieht, im Johannesevangelium, deswegen, um die völlige Einheit zu zeigen. Und das ist ja das Wort Sünde, Trennung. Und das war das Allergrauenhafteste für ihn. Und das hat er um unsretwillen ausgekostet, die wir von Natur aus ja von Gott getrennt sind. Also uns macht es ja nichts aus, von Gott getrennt zu sein. Wie es in Epheser 4 heißt, sie sind fremd geworden, dem Leben, das aus Gott ist. In ihrem Gewissen sind sie stumpf geworden. Und sie treiben jegliche Unreinheit voller Gier. So sehen wir aus. Für ihn das Allerschauerlichste. Und bewusst in die Bibel geschrieben, hier fand etwas Ungeheuerliches statt. Der ewige Sohn Gottes und sein Vater wurden durch die Macht der Sünde getrennt. Das bewirkt Schuld vor Gott. Nun, weil er ewig ist, konnte er das in einer begrenzten Zeit bezahlen. Wir sind nicht ewig. Wenn diese Schuld nicht beglichen ist, braucht es eine Ewigkeit, bis die abbezahlt ist. Und es ist in Gottes Augen so entscheidend, dass er sagt, du, hau die Hand ab, wenn sie dir Ärgernis bereitet, reiß dein Auge aus. Lieber als Krüppel einäugig in den Himmel als gesund ins ewige Feuer geworfen, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und liebe Freunde, das sind ja so grauenhafte Sätze, da sollte man eigentlich weinen, wenn man daran denkt, ja, ich kenne Leute, womöglich aus meinem direkten Bekanntenkreis, die gehen diese Wege nicht. Wir haben uns daran gewöhnt. Ich habe mich daran gewöhnt. Einmal habe ich wegen so einer Stelle geweint vor Gott. Das ist lange her. Wenn ich den Mut habe, zum Kreuz zu kommen, und damit meine ich jetzt nicht nach Jerusalem pilgern, sondern mich vor Gott als Sünder zu erkennen und bekennen, dann vernehme ich eine andere Stimme und dann darf ich erkennen, das, was in den Augen der Welt die allergrößte Niederlage ist, ist ja in Wirklichkeit der gewaltigste Sieg. Hier wurde die Sünde der ganzen Welt bezahlt. Aber das kann dir nur die Gnade Gottes eröffnen, wenn du bereit hast, das Urteil Gottes zu bären. Und dann wird das, was für die Welt Torheit ist, ja, einmalig. Und diese Sätze gibt es in keinem frommen Buch der Weltliteratur, wo Paulus sagt uns im 1. Korintherbrief, wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, predigen wir Christus als göttliche Kraft und als göttliche Weisheit. Und jetzt kommen diese Sätze, die es nirgendwo sonst wo zu finden gibt. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Größere Worte wurden selten gesagt. Das Kreuz, einmalig von diesem Blickwinkel. Und wenn ich zum Kreuz komme, ist nicht laut, dann höre ich eine andere Stimme. Bezahlt. Alles getilgt. Und da greift Paulus einen Begriff aus der damaligen Rechtsprechung der antiken Welt auf. Wenn man zur Zeit der römischen Zäsarin im Gefängnis war, dann hat man einen Schuldbrief an die Tür genagelt und da stand drauf, warum man vor Cäsar schuldig war. Und nun, der eine hat einen größeren Schuldbrief, der andere einen weniger groß. Ohne Schuld ist keiner. Und liebe Freunde, ich möchte es hier nochmal sagen, mich eingeschlossen, es ist alles registriert in der unsichtbaren Welt. Psalm 94, der das Ohr gemacht hat, sollte der nicht hören. Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen. Liebe Seele, es gibt kein Privatleben. Auch alle geheimen Gedanken des Herrn Alexander Seibel sind registriert. Und das weiß ja die Welt. Das Internet vergisst nichts. Wir hatten ja viele Freunde und haben sie ja noch in der ehemaligen DDR. Wir haben mit den Ausländerpfunden gewuchert. Ich hatte einen Schweizerin, ich Österreicher. Wohl eine der wenigen Dinge, die ich ergeben konnte bei unserer Hochzeit, war meine Staatsbürgerschaft nach dem Motto, ich habe zwar keine Mittel, doch eine Art von Titel und so weiter. Und haben also sehr viele Kontakte. Und dann haben die uns erzählt, wenn sie Einblick bekamen nach der Wende in die Stasi-Unterlagen, haben sie zwei Dinge geschlaucht. Wer alle ein Verräter war. Stellt euch vor, ihr habt gute Freunde und tauscht euch aus. Und dann schaut ihr in diese geheimen Akten, Stasi-Zuträger, das schlaucht. Sind die in diese Versuchung geraten? Und das Zweite, was sie geschlaucht hat, was die Stasi alles wusste. Und das ist ein schwaches Abbild. Jetzt ist es ja viel perfektionierter. Wir sind gläsern geworden. Es gibt kein Privatleben. Alles registriert vor dem heiligen Gott. Eigentlich ein unendlich großer Schuldbrief. Naja, und wenn man diese Schuld abgesessen oder bezahlt hatte, dann hat man die durchgestrichen und ein Wort darüber geschrieben, Tetelestai, bezahlt. Das war das letzte Wort Jesu vom Kreuz. Und liebe Seele, weißt du, ob das über dein Leben steht? Weil es gibt ja so Mitläufer. Und dann mach das fest, wenn du das nicht weißt. Es kostet diesen Preis. Und wir kennen ja die Geschichte von diesen beiden Schächern. Es waren beides Kriminelle, es waren beides Übeltäter. Warum schweigt der Herr bei dem einen, warum redet er bei dem anderen? Und der eine sagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser hat nichts Unrechtes getan. Und liebe Seele, liebe Freunde, was heißt das? Ich bin schuldig. Ich habe die Hinrichtung verdient. Ich habe das Kreuz verdient. Ich bin ein Verbrecher in den Augen eines heiligen Gottes. Und sofort kommt die Antwort Jesu. Heute bist du mit mir im Paradiese. Das kostet diesen Preis. Und ich bin jetzt noch hin und her gerissen. Wolfgang, wie lange habe ich hier jetzt schon? Halbe Stunde? Um? Mensch, ich habe mir vorgenommen, am heißesten Tag des Jahres, Alexander, du ziehst die Notbremse. Ist ja seelische Grausamkeit. Ich erzähle eine Geschichte, auch auf die Gefahr hin, dass ihr die schon kennt. Ich wollte noch eine andere, wird so lange dauern. War in Brasilien, Rio de Janeiro, und erzählte mir ein Missionar, von einem gewissen Alexandre. Das war so eine Vorzeigebekehrung. Hatte sich bekehrt, ging mit dem Herrn grad voran, nach einem Jahr schon Bibelstunden gehalten. Kommt euch die Geschichte bekannt vor? Und der hatte eine Freundin, ein gewisser Ann Paul, und der hatte von Jesus erzählt. Da war die nicht so glücklich. Ich glaube ja auch an Jesus und ich bin ja auch Christ. Würde in Brasilien praktisch noch jeder sagen. Und ihm zuliebe kam sie dann in die Gemeinde, meines Wissens hat sie da im Chor auch noch mitgesungen. Man kann sich also allmählich anpassen und dann sieht alles bestens aus und man kennt die frommen Vokabeln und ja, man ist sozusagen mit Gott in Ordnung. In Brasilien gibt es keinen BAföG, da müssen die Studenten untertags arbeiten, am Abend ist die Universität. Und als diese Ann Paul, sie hat ebenfalls eben studiert, eines Abends von der Vorlesung zurückkam, wird sie überfallen. Also Rio war ja mal die gewalttätigste Stadt, hat da den Rekord gehalten, jetzt ist es Johannesburg. Und an dem Tag, an dem ich da ausflog, glaube ich, 27 Leute wieder gemordet. Ein Menschenleben ist wenig wert, Frauen werden oft vergewaltigt und man sagt Ausländern, wenn du überfallen wirst, wehre dich auf keinen Fall. Ist einem Holländer passiert, hat sich gewehrt, sofort erschossen. Sie wird überfallen, sie hat eine Pistole an ihrer Schläfe, eine Hand greift nach ihrer Bluse und sie erkennt, es ist ihre letzte Stunde Und da kam eine schreckliche Furcht Gottes über sie und sie erkannte, ich bin verloren. Und da beginnt sie laut zu beten. Und nicht, dass sie von dem Überfall befreit wird, sondern sie beginnt laut ihre Schuld, die in der Gegenwart eines heiligen Gottes sozusagen in ewiger Wucht sich auftat. Liebe Freunde, ich glaube diesen Vers, der steht auch im Neuen Testament. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ohne Vergebung der Schuld in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist die allergrößte Katastrophe, die auf diese Welt zukommt. Nur darüber redet kaum noch jemand. Sie hatte so viel mitbekommen in der Gemeinde. Das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Wer seine Schuld bekennt, das Blut Jesu reinigt. Beginnt sie ihre Schuld laut Jesus zu bekennen, mit diesem einen Ziel, dass wenn sie jetzt getötet wird, sie bei dem Herrn seine Vergebung der Sünden hat. Und als sie ihre Augen auftat, war niemand mehr da. Und jetzt singt sie im Chor und weiß, über mein Leben steht der Tetelestai bezahlt. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, hab du Dank für diesen Weg nach Golgatha. Du hast den ganzen Preis bezahlt. Diese Torheit des Kreuzes, die doch der größte Triumph ist. Und dein Blut reicht aus für die Schuld der ganzen Menschheit. Und seien es noch so viele Milliarden. Und wir können dich noch nur anflehen, Herr, um deiner großen Güte willen, gib, dass Augen geöffnet werden. Auch womöglich in unseren Reihen, wo man sich womöglich fromm adaptiert, angepasst hat. Und nicht erkennt, es ist immer noch ein ewiger Abgrund da. Und hab Dank, Herr, dass du alles getan hast und dass wir wieder Lieder Dichter sagen dürfen, bis zum Sterben kann ich es wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen und Herr, gib, dass wir diese Gewissheit haben dürfen. Und hab Dank, dass du durch deinen Tod die Macht genommen hast, dem, der des Todes Gewalt hat und uns Knechte dieser Welt von dieser Todesfurcht befreit hast. Amen.